Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Es läuft die Woche der Wahrheit, die Woche, in der Hansi Flick aus gerupften Graugänsen wieder stolze Adler machen soll. Ich bin tierisch aufgeregt, Pitt. Wie sieht's bei dir aus?
Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass wieder Länderspiele sind, weil ich war jetzt gerade eigentlich schon im Bundesliga-Groove und habe mich gefreut, dass die erste und die zweite Liga so spannend begonnen hat. Jetzt sind plötzlich Länderspiele am Samstagabend, 20.45 Uhr, Deutschland gegen Japan, die WM-Revanche in Wolfsburg. Ja, die Freude wird übers Wochenende noch wachsen, sodass ich am Samstagabend gemütlich vor dem Fernseher sitze.
Hast du die DFB-Doku schon gesehen?
Nur auszugsweise. Sagen wir, die wichtigsten Passagen sind ja schon verbreitet worden. Insofern verstehe ich natürlich deinen Hinweis auf die Graugänse, dass man daraus wieder stolze Adler machen will. Ich finde, da müssen wir einen Menschen fragen, der den Bundestrainer so gut kennt, dass er uns sagen kann, ob ihm das überhaupt gelingt oder ob dem schon das Vogelfutter ausgeht, weil er selbst zur Disposition steht.
Dann machen wir das doch. Und der hat auch mit Tieren ein bisschen was zu tun, ist nämlich ein Katzenfreund. Günther Klein, Chefreporter vom Münchner Merkur, der liegt gerade auf der Lauer wie eine Katze, pirscht sich ran an die Graugänse in Wolfsburg. Hallo Günther.
Ja, hallo Malte und Pitt. Ich blicke auf ein schönes grünes Gelände in der Autostadt Wolfsburg und bin tatsächlich wie eine Katze, die auf die Graugänse lauert. Es sind vielleicht etwas zu große Vögel für eine Katze, das muss man dazu sagen.
Das kommt auf die Katze an. Ich habe da schon welche gesehen. Also da, die nehmen das auch mit einer Graugans auf. Aber hast du die Doku schon gesehen, die Auszüge schon gesehen oder auch schon in die ersten Folgen reingucken können?
Nein, es ist bei mir, so wie bei Pitt, als ich kenne, die relevanten Ausschnitte. Der Trailer hat ja schon in sehr kurzer Zeit einiges verraten, was uns da erwarten könnte. Ja, und es wird natürlich auch, ohne dass man es gesehen hat im Detail, wird einem natürlich das schon nahegebracht. Also es wird ja rauf und runter thematisiert. Sicher clever natürlich auch gedroppt durch Amazon zu diesem Startzeitpunkt in der Länderspielwoche, dann pünktlich am Tag vor dem wegweisenden Länderspiel.
Aber du kennst Hansi Flick natürlich besonders gut. Du hast ja auch ein Buch über ihn geschrieben. Hansi Flick, die Biografie, erschien im Riva Verlag 2021. Du hast dich in sein Leben ja auch schon eingearbeitet, warst auch bei der WM in Katar vor Ort. Hat dich überrascht, wie du ihn in Katar erlebt hast und wie du ihn jetzt ja auch über diese Doku-Auszüge präsentiert kriegst?
Also ich muss dazu sagen, in Katar habe ich ihn gar nicht so nah erlebt, weil mein Programm darin bestand, mich eigentlich um alles zu kümmern, was nicht mit den Deutschen zu tun hat. Und ich war also nur beim deutschen Spiel gegen Spanien, kenne zum Beispiel von Japan und Costa Rica Spiel im Grunde nur ein paar Schnipsel. Also da war ich, als Deutschland dann ausschied, war ich zur gleichen Zeit bei Japan gegen Spanien. Das war ein viel mitreißenderes Drama noch, kann ich euch sagen. Und seitdem habe ich auch große Hochachtung vor Japan. Ja, also ich habe mich intensiv mit Hansi natürlich befasst. Es geht jetzt momentan so bei ihm um so diesen Wesenszug der Unzufriedenheit, der zutage tritt. Ich würde sagen, dass das in seiner Biografie eigentlich nur an sehr wenigen Stellen so zutage tritt. In erster Linie in seiner Spielerzeit bei Bayern München, wo er ja 5 Jahre verbracht hat und wo es oft so war, dass er sich halt so zurückgesetzt und missverstanden fühlte und da öfter mal über die Presse Beschwerde geführt hat. Also diese Unzufriedenheit, ja, die kenne ich, aber momentan tritt sie bei ihm halt sehr, sehr, sehr deutlich zutage.
Wie erlebst du ihn denn gerade jetzt in Wolfsburg? Der Druck wird ja immer beschrieben, der auf ihm lastet. Merkt er den oder lässt er das sich anmerken, dass der auf ihm lastet?
Also bisher haben wir ihn nur im Training erlebt, zu dem wir gelegentlich vorgelassen werden für eine Viertelstunde. Also heute war sogar geschlossenes Training, weil Standards geübt wurden. Da haben wir ihn überhaupt nicht gesehen. Er wird sich am Freitag natürlich traditionell in der Pressekonferenz stellen. Man muss sich eben auf das beziehen, was die Spieler wenn sagen. Sie sagen, er wäre gelassen, wäre aber gleichzeitig klar in seiner Ansprache. Aber alle wissen natürlich, dass es hier nicht nur darum geht, sich ein bisschen einzuspielen für die Europameisterschaft, sondern dass sehr viel auf dem Spiel steht. Und man muss dann so zwischen den Zeilen lesen bei dem, was die Spieler sagen. Und da kann man, glaube ich, schon herausfiltern, dass bei denen die Klarheit vorhanden ist, es geht auch um den Job ihres Trainers. Es könnte beim DFB wirklich mal was passieren, was es so in der Geschichte des Verbandes eigentlich noch gar nie gab, dass in der Trainerfrage mal zwischen den Turnieren einfach die Notbremse gezogen wird.
Wenn er aufgeregt wäre, der Bundestrainer, oder sich verhaspelt oder laut werden würde, ich glaube nicht, dass die Spieler das öffentlich sagen würden. Ich glaube, das, was sie öffentlich sagen, muss man genau so, wie es Günther gerade gesagt hat, zwischen den Zeilen lesen, herauslesen. Weil so schlau sind sie dann doch, dass sie die Dinge, die intern passieren, nicht nach draußen lassen.
Jetzt ist ja durch diese Doku aus dem Inneren relativ viel nach außen gekommen und da hat man ja dann auch zumindest in den Auszügen und was man dann auch in Artikeln schon lesen konnte, gehört, dass ja dieser Kredit, den Hansi Flick bei Spielern immer hatte, du nennst ihn in deiner Biografie ja auch mehrfach, beziehungsweise mehrfach fällt dort das Wort vom Menschenfänger, offenbar während dieser Zeit in Katar nicht mehr so da war, wie noch bei seiner Zeit bei Bayern München, wo er ja durch dieses Menschenfängersein ja offensichtlich bei den Bayern auch den Karren aus dem Dreck gezogen hat und dann eben riesige Erfolge feiern konnte. Wann hat er, Günther, aus deiner Sicht die Mannschaft verloren, beziehungsweise diese Fähigkeit, sie so für sich einzunehmen? Denn das scheint ja wirklich in Katar nicht mehr so ganz der Fall gewesen zu sein.
Ja, also wenn man die 2 Jahre unter Hansi als Bundestrainer jetzt anschaut, er hat sehr souverän begonnen. In großer Offenheit, in der Position der Stärke gegenüber dem DFB. Da ist ja zu der Zeit massiv gespart worden. Er hat aber durchgesetzt, dass er einen zweiten Co-Trainer dazu bekommt, dass Hermann Gerland noch mit eingebunden wird, diese ganze Struktur, dass ein Standardtrainer dazu kommt, den es ja zuvor noch nie gab. Also er ist da sehr selbstbewusst aufgetreten. Die ersten Ergebnisse waren ja auch sehr gut. Und so ein leichter Bruch kam rein im Juni 2022 mit dem Programm von 4 Nations League Spielen für eine von der Bundesliga doch ziemlich ermattete Mannschaft. Und da ist einiges verloren gegangen. Und ich glaube, dass er eigentlich so unmittelbar vor der Weltmeisterschaft dann von seiner Klarheit abgewichen ist. Er hatte also noch bei den Septemberländerspielen gegen Ungarn und in England hatte er ganz klare personelle Vorstellungen. Da hat zum Beispiel Niklas Füllkrug überhaupt keine Rolle gespielt. Da war es jetzt wichtig, was ein Spieler an Talent mitbringt, zum Beispiel so ein Leroy Sané, der ihm immer am Herzen liegt, weil der eben außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt und er wollte einfach diese Fähigkeiten wecken, hat sich darauf verlassen, dass ihm das glücken könnte. Und vor der Weltmeisterschaft ist ein Schleudern gekommen, ja, und völlig von seinem Konzept abgewichen und auch dann ist ja auch öfter beschrieben worden, dass er dann in Oman beim letzten Test doch nochmal ein bisschen rumexperimentiert hat, statt da wirklich schon mal auf die 11 zu setzen, die sich vielleicht ein bisschen finden zu lassen, die dann gegen Japan ins Turnier einsteigt. Und möglicherweise hat er mit diesem Hin und Her auch den Glauben bei den Spielern zerstört. Und ich glaube, bei den Spielern hatte er wirklich so einen Bonus, dass sie ihn für unglaublich kompetent hielten, weil er mit den Bayern zurechtgekommen ist, weil er eben dieses fantastische Jahr hatte, weil er immer souverän wirkte. Und es scheint ein bisschen auf der Strecke geblieben zu sein. Also ein ehemaliger Mitarbeiter des DFB, der ihn lange als Co-Trainer erlebt hat, der hat auch gesagt, er hat zum ersten Mal den Eindruck, dass in Hansi Flicks Karriere die Situation eingetreten ist, dass er die Mannschaft nicht erreicht.
Pitt, hat sich das auch verwundert, dass da so ein Bruch plötzlich reingekommen ist und dass er eben diese Fähigkeit dann nicht mehr hatte auf einmal?
Ja, das verwundert mich aus dem Grund, weil du als Bundestrainer eigentlich ein Privileg hast, dass du immer ausspielen kannst. Du entscheidest, wer Nationalspieler wird und wer bei einer Weltmeisterschaft oder eben demnächst bei der Heim-EM spielen kann. Das gibt dir eigentlich eine Machtposition, die dir Sicherheit gibt. Wir erinnern uns aber an den Trainerkongress, als er zur Gesamtsituation des deutschen Fußballs im Allgemeinen und im Besonderen auf die Kritik von Oliver Rohne von Union Berlin gefragt worden ist, der eine Personalentscheidung kritisiert hat, dass eben Rani Kadira nicht gespielt hat, wie er darauf reagiert hat, sehr angefasst mit Worten, die Rückschlüsse darauf lassen, dass er sich in eine Ecke gedrängt fühlt. Und das steht ja im Widerspruch zu der gerade beschriebenen Machtposition, die eigentlich ein Bundestrainer hat. Und das tust du nur, wenn du merkst, die Situation ist nicht in Ordnung, in der er arbeitet. Er steht auf wackeligen Beinen. Deswegen bin ich schon überrascht, weil er könnte natürlich viel selbstbewusster sein, aber die Kritik auch bei der Weltmeisterschaft, wo er ganz komisch aufgestellt hat, wo er, wie es Günther gerade beschrieben hat, Personalien unter ganz neue konzeptionelle Ideen entschieden hat, dass ihn getroffen hat. Und ein schwacher Bundestrainer kann keine starke Leistung von seiner Mannschaft abrufen. Und insofern glaube ich schon, das, was auch Günter Klein gerade gesagt hat, dass er Schwierigkeiten hat, die letzten Prozent aus einer Mannschaft rauszukitzeln. Das wissen auch die Leute, die über ihn entscheiden, sprich vor allem Aki Watzke als DFB-Vizepräsident und der Sportchef Rudi Völler. Und deswegen wird es viel darauf ankommen, wie diese zwei Spiele jetzt ausgehen, ob diese Negativserie fortgesetzt wird aus dem Frühjahr oder ob er einen Befreiungsschlag schafft. Und wenn der nicht gelingt, der Befreiungsschlag, dann haben wir eine schöne Diskussion ab nächste Woche Dienstag.
Jetzt will er ja nicht mehr experimentieren. Er will den Kern seiner künftigen EM-Mannschaft ja einspielen. Sind aber zumindest für die Öffentlichkeit noch einige Plätze vakant und offensichtlich auch die Position selbst mehr oder weniger gesetzter Spieler. Denn Joshua Kimmich, das wurde jetzt bekannt, hat dann in diesem Testspiel gegen die U20 am Mittwochabend, interner Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Günther, Rechtsverteidiger gespielt. Also nicht mehr auf der 6, wo er sich eigentlich selbst sieht, sondern da, wo ihn Thomas Tuchel vielleicht bei Bayern auch gerne hätte, in der Viererkette auf der rechten Seite. Konfliktpotenzial?
Glaube ich gar nicht mal so sehr. Es ist eher vielleicht eine Maßnahme, die den Trainer stärken könnte, die seine Glaubwürdigkeit untermauert, jetzt wirklich was zu machen. Also er hat es ja bei der letzten Maßnahme schon mal andeutungsweise versucht, indem er Joshua Kimmich nicht in die Startaufstellung gestellt hat, um vielleicht Ilkay Gündogan ein bisschen mehr Raum zu geben. Ich glaube, es täte dem Mittelfeld gut, wenn Joshua Kimmich da nicht mehr so mit seiner Big-Boss-Attitüde wirkt. Der Mannschaft helfen, glaube ich, kann er tatsächlich in dieser Position als rechter Verteidiger, der, und so ist es ja offensichtlich auch der Plan, der so eine Art Hybrid zwischen Verteidiger und Mittelfeldspieler ist, also der durchaus die Freiheiten hat, das Spiel dann nach vorne anzutreiben und dann mit ins Mittelfeld zu gehen. Das könnte eine ganz vernünftige Lösung sein. Die gab es in der Nationalmannschaft ja auch schon. Die gab es auch bei Bayern München am Anfang, als Kimmich in der Saison 15-16 in der Bundesliga angefangen hat und schnell Nationalspieler wurde. Da musste ja jemand auf Philipp Lahm nachfolgen. Und obwohl er ja gelernter zentraler Mittelfeldspieler war und das in Leipzig auch gespielt hat, hat man ihn dann mal zum rechten Verteidiger gemacht. Und das hat ja ganz gut funktioniert. Erst bei der Europameisterschaft, der sein erstes Turnier war, sogar in das All-Star-Team gewählt worden auf dieser Position. Also da hat er auch ganz gute Fähigkeiten, die er zur Geltung bringen könnte. Das ist eben vielleicht auch etwas, das man von einem erwarten kann, der Kapitän sein will, dass er für die Mannschaft auch das einbringt, was für die Mannschaft dann am besten ist. Also ich sehe diesen Teil der Diskussion relativ entspannt. Ja, also wenn der Trainer ihm das sagt, ich brauche dich da und du musst einfach sehen, Fußball ist ein Mannschaftssport, dann glaube ich jetzt nicht, dass Joshua Kimmich als Persönlichkeit so zuwider ist und sagt, mir ist wichtig, wie ich da rüberkomme und ich will da einfach als Chef auf dem Spielfeld wirken. Ich glaube, er kann eher Chef sein gegenüber seinen Mitspielern, wenn er sich richtig in die Mannschaft dann so einfügt, wo sie es am nötigsten braucht.
Malte,
ja.
Dürfen wir eigentlich auch im FIFA-Pitch-Podcast 3 € fürs Phrasenschwein einfordern, wenn Günther Klein sagt, Fußball ist ein Mannschaftssport?
Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich darüber oder dazu was sage, aber das ist natürlich deine Entscheidung.
Ja, er muss ein Stück von seinen bunten Hemden abgeben, der Günther. Ich glaube, damit treffen wir ihn viel mehr und schützen ihn vor weiteren Floskeln.
Einverstanden, ja.
Dann ging die eben nochmal auf, bist du jetzt auf Bewährung sozusagen.
Ich habe ja fiktiv den Hansi Flick zitiert, so muss er es dem Kimmich sagen. Also der Trainer muss gegenüber dem Spieler schon manchmal eine Phrase verwenden.
Ja, damit kämst du bei Stefan Effenberg auch nicht durch. Also das ist jetzt gesetzt. Was ich nicht ganz verstehe, ist, Günther, dass du glaubst, dass das kein Problem darstellen könnte für Kimmich. So wie Kimmich darum kämpft, unbedingt jeden Eckball schießen zu müssen beim FC Bayern und er eigentlich auch sehr pikiert gereagiert hat, als Bayern München einen neuen Sechser gesucht hat, so glaube ich dann umgekehrt kaum, dass ihm das völlig egal ist, sondern er wird da schon seine Ansprüche stellen wollen. Er ist ja einer, der wurde schon gehandelt als künftiger Kapitän der Nationalmannschaft. Und wenn er gefühlt degradiert wird, wieder auf die rechte Seite, was ja schon immer nur eine Ausweichposition war für ihn, das kann er in der Blütezeit seiner Karriere nicht einfach so hinnehmen. Also ich glaube schon, dass er mindestens intern, womöglich sogar extern, sein Unbehagen zum Ausdruck bringen werde. Täusche ich mich?
Das kann natürlich sein, aber ich glaube, er sollte auch mal sehen, was hat er denn in seiner Karriere als Nationalspieler bisher gewonnen? Ja, also den Confed Cup 2017, da war er, glaube ich, dabei, ja, und bei der Europameisterschaft 2016 als junger, aufstrebender Spieler im Halbfinale, aber durchaus ja sichtbar auch mit gewissen Schwächen, die er damals hatte, und eben bei den letzten Turnieren, bei den letzten 3, ja, war auch in Joshua Kimmich nicht sonderlich berühmt. Und ich glaube, das Prädikat Weltklasse, das er anstrebt, das würde ihm momentan niemand zusprechen.
Absolut. Er wurde ja zwischenzeitlich mal gehandelt als bester Sechser der Welt. Wo kam das eigentlich her?
Vielleicht von ihm selbst.
Eben.
Also ich habe ihn... Ich habe ihn nie so gesehen. Natürlich, wenn du international über Jahre dabei bist, da bekommst du ein gewisses Standing. Ja, das ist auch so ein Prominenzbonus. Man hat es immer gesehen, wenn FIFA und UEFA dann, wenn sie ihre Wahlen ausrichten, ja, wie viele schwächere Jahre hat auch Lionel Messi zum Beispiel gehabt und war immer nominiert für den Ballon d'Or. Oder wenn du dann einmal so eine Berufung in ein All-Star-Team gehabt hast beim Turnier, dann bist du immer wieder auf dieser Liste, weil eben einfach auch die Verbände sich mit dem großen Namen schmücken wollen. Und natürlich so ein großer Name, ein Name, der Kimmich ja durchaus ist, der entfaltet eine gewisse Sogkraft. Und deswegen wird so einer immer genannt, eher als jetzt ein Spieler vom FC Fulham, der vielleicht diese Position besser sogar ausgestalten kann, dem aber außerhalb der Fachwelt, die sich wirklich so auskennt, dann gar noch nicht so wahrnimmt.
Der Joshua Kimmich hatte ja einen besonderen Draht zu seinem ehemaligen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Nagelsmann hat ihn zu seinem Vertrauten gemacht und damit auch die etablierten Spieler wie zum Beispiel Robert Lewandowski ein bisschen vor den Kopf gestoßen, und Manuel Neuer wissen wir ja auch genauso. Also diese Verbindung Kimmich-Nagelsmann gibt es. Ist das ein Problem für Hansi Flick? Weil Nagelsmann wird ja auch schon als Nachfolgekandidat gehandelt. Das wäre ja durchaus dann in Kimmichs Interesse. Oder denke ich jetzt schon wieder zu weit?
Ja, erscheint mir jetzt ein bisschen zu konstruiert. Ja, also ich glaube, dass Flick bei Kimmich schon die Autorität genießt. Obwohl es mal eine so Szene gab, die hat man in der Corona-Zeit gehört, als ja die Spielerkommentare gut nach außen gedrungen sind, weil keine Zuschauer im Stadion waren, wo Kimmich den Trainer schon mal relativ deutlich zum personellen Schnitt während des Spiels aufgerufen hat. Also da ging es so, jetzt mach mal was, tu mal den rein oder stell mal um. Also da hat Kimi schon einen relativ rustikalen Ton angewandt, aber ich glaube, dass er diese Hierarchie Spieler, Trainer durchaus anerkennt und dass ja mit Julian Nagelsmann ist vielleicht, dass die altersbedingt auf eine andere Art und Weise miteinander reden, dass das vielleicht noch eher dann so ja Augenhöhe und gleiche Sprache ist und sie sich halt einfach so vielleicht auch persönlich gut verstehen, aber ich glaube nicht, dass es irgendein Ressentiment von Joshua Kimmich gegenüber Hansi Flick gibt oder umgekehrt. Man muss ja auch sagen, Hansi Flick, auch wenn jetzt momentan so ein bisschen ja so missgelaunt rüberkommt und auch diese Szenen aus der Doku verraten, dass er auch zum Mittel der Lautstärke mal greifen kann, glaube ich, ist er in seiner Kommunikation mit den Spielern, in der internen Kommunikation, doch immer sehr auf Anstand bedacht. Also das zog sich ja durch seine ganze Karriere, und das habe ich eben bei der Recherche für das Buch erfahren, dass er eigentlich nie irgendjemand vor den anderen mal bloßstellen würde. Ja? Also eine klare fachliche Ansprache, aber dass er immer versucht, nie persönlich beleidigend zu werden. Und mir fällt auch noch diese eine Geschichte von Bayern München ein, wo er im Bus einmal sich abfällig in Richtung Hasan Salihamidzic geäußert hat. Und da ging er dann tatsächlich in der Pressekonferenz so weit, dass er dann sagte, da muss ich mich noch entschuldigen, da habe ich zum Brazzo mal gesagt, du, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was war, du Arsch oder irgend sowas in der Richtung.
Halt's Maul.
Das ist, Halt's Maul, das ist nicht meine Sprache und das möchte ich hiermit gern, diesen Ton möchte ich jetzt hier gern zurückdrehen. Also ich glaube, dass nach wie vor Hansi Flick diese Menschlichkeit verkörpert und auch, dass er in seinem Job unglaublich fleißig ist. Ja, also dass gerade in der Kommunikation mit den Bundesliga-Trainern, dass er da extrem gewissenhaft ist, dass er wirklich auch die Vereine abklappert, von denen er momentan für die Nationalmannschaft gar nichts zu erwarten hat. Also ich bin überzeugt, dass der nach wie vor extrem viel telefoniert und einfach darauf bedacht ist, dass man im Großen und Ganzen des deutschen Fußballs schon eine gute Atmosphäre für die Nationalmannschaft schafft.
Aber die Frage ist ja, wenn die Nachfolgediskussion schon so im Gange ist und konkrete Namen genannt werden, ob er überhaupt noch die Kurve kratzen kann. Kann er da überhaupt noch seinen Status wiederherstellen, dass die Leute ihm glauben, mit ihm in die Heim-EM gehen wollen? Weil in der Öffentlichkeit ist sein Ansehen schon sehr gefährdet.
Ja, der Glaube an ihn ist gesunken. Er ist vielleicht schon fast verschwunden. Aber auf der anderen Seite, so trivial das ist, und das sind wir wieder im Phrasenschwein-Bereich, geben dir diese Spiele ja auch wirklich eine Chance. Also wenn er die jetzt mit einer vernünftigen Aufstellung angeht, ja, und Japan halt auch wieder nicht so Glanztage erwischt wie bei der Weltmeisterschaft, kannst du mit einem soliden Sieg gegen Japan zumindest schon mal ein Zeichen setzen. Also das, was bei der WM war, da sind wir jetzt auf dem Weg, das hinter uns zu lassen. Ja, und gegen Frankreich kann man vielleicht jetzt gar nicht mal so schlecht ausschauen, weil jeder halt weiß, was da für verdammt gute Spieler sind. Ja, und wenn man denen jetzt begegnet, wie zum Beispiel bei der WM gegen Spanien, man hat vielleicht sogar mehr Ballbesitz als die. Man spielt ein paar gute Chancen raus. Dann kannst du notfalls auch mit dem Unentschieden leben. Und dann wird es am Horizont wieder ein bisschen heller, ja, dann steht zwar die USA-Reise an, die sehr strittig ist, aber die wollen wir gar nicht mal denken, dann hast du zumindest zwei anständige Ergebnisse und natürlich, wenn da wieder, wenn man jetzt gegen Japan verliert oder wenn halt von diesen neu angedachten taktischen Sachen überhaupt nichts funktioniert, wenn die Leute pfeifen, dann geht es natürlich in die andere Richtung und wie ich schon eingangs sagte, dann kann es wirklich mal passieren, dass der DFB dann halt einmal die Reißleine zieht.
Bei den nächsten vier Länderspielen spielen wir tatsächlich gegen drei Mannschaften, also drei Gegner, haben uns die letzten drei, drei der letzten vier Turniere kaputt gemacht. Japan bei der WM 2022, Frankreich bei der EM 2016 und Mexiko bei der WM 2018. Also da können wir ja sehen, ob wir etwas gelernt haben zu den Auftritten bei den vergangenen Turnieren gegen diese Mannschaft.
Ja, wobei, glaube ich, Frankreich 2016 liegt eigentlich schon lange zurück. Da war Frankreich eigentlich nur eine relativ kleine Nummer. Die hatten als großen Star fast nur Antoine Griezmann und waren damals im Halbfinale gegen Deutschland ja eigentlich relativ deutlich überlegen. Und danach hat Deschamps auch gesagt, wir sind bei weitem nicht so weit wie Deutschland. Also da kam ja Deutschland wirklich noch als große Favoriten des Turniers. Das waren die Weltmeister. Das war auch in weiten Zügen noch die Weltmeistermannschaft. Und da hat Frankreich damals zu den Deutschen noch aufgeblickt. Aber Mexiko natürlich, das war ein dramatisches Erlebnis 2018 in Moskau im Auftaktspiel. Und natürlich Japan. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur gegen Südkorea spielen, weil die haben den deutschen Fußball auch schwer zugesetzt.
Absolut, 2018, absolut.
Ja. Jetzt hattest du den Fleiß von Hansi Flick angesprochen. Aus deiner Sicht, das, was er jetzt im Vorfeld für diese zwei Testspiele gemacht hat, war das fleißig genug? Ist das zielführend gewesen, auch was die Nominierung anbelangt und was eben auch jetzt die Rückbesinnung auf die Viererkette anbelangt?
Ja, also ich glaube, die Viererkette hat er immer als favorisiertes Modell im Kopf gehabt. Er hat allerdings wie Jogi Löw den Spiel, dass er halt manchmal die Dreierkette ausprobiert. Wobei es bei Jogi Löw noch krasser war, der hat ja der Mannschaft das mal bei einem Testspiel in Polen eine Stunde vor dem Spiel gesagt, übrigens spielen wir heute Dreierkette, weil er einfach die Mannschaft herausfordern wollte, dass sie sich binnen kürzester Zeit auf eine völlig andere Situation einstellt. Mit den Personalien, ja, also damit signalisiert er natürlich auch eine gewisse Entschlossenheit von seiner Seite. Ich fand es ein bisschen ungut verkauft, weil er gesagt hat, jetzt sind die dabei, die der Mannschaft Energie geben. Das hörte sich so ein bisschen an, als wären die anderen jetzt so die großen Quertreiber. Und das würde ich eigentlich jetzt weder dem Leon Goretzka noch dem Timo Werner in irgendeiner Art und Weise unterstellen wollen. Ich denke halt, dass für Timo Werner vielleicht etwas enger wird, weil er ein sehr eindimensionaler Spielertyp ist, also der klassische Fall einer Inselbegabung. Und ich glaube allerdings, dass Leon Goretzka dann die besseren Chancen hat, wieder in diesem in einem EM-Kader dabei zu sein.
Wie empfandest du die Entscheidung, dass er Goretzka mal rausgelassen hat?
Ja, etwas überraschend, weil ja Goretzka das Tief in der zweiten Halbserie der letzten Saison hatte nach der Weltmeisterschaft und jetzt ja eigentlich wieder auf einem guten Weg war, also körperlich und spielerisch. Ich würde sagen, dass er im ersten Saisonauftakt von Bayern München in Bremen eigentlich fast der beste Mann auf dem Platz war. Also war insofern dann schon etwas überraschend.
Jetzt hatten wir schon gesagt, wenn es schief gehen sollte, möglicherweise Julian Nagelsmann, derjenige, der dann den Job kriegen sollte. Es wird aber auch Oliver Glasner noch diskutiert, interimistisch vielleicht sogar Matthias Sammer bis zur EM. Was glaubt ihr beiden denn, wer das werden könnte oder würde und ob wer vielleicht auch am sinnvollsten wäre? Pitt, sag du mal.
Also ich mag jetzt noch nicht über Nachfolgekandidaten ausführlich diskutieren, wenn der Bundestrainer noch zwei Länderspiele mindestens vor sich hat. Irgendwie finde ich das ein bisschen respektlos. Gleichwohl sind die Namen im Umlauf. Ich weiß nicht, ob ein Julian Nagelsmann schon in der Lage ist und die Reife hat, Bundestrainer zu sein. Aber vielleicht muss man ja komplett neue Wege gehen bei der Nationalmannschaft, um mal auch die öffentliche Wahrnehmung zu ändern. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben nur noch 11 Jahre bis zum nächsten WM-Titel, den wir gewinnen, weil im Schnitt gewinnen wir ja alle 20 Jahre die Fußball-WM. 2014, dann wären es jetzt 2034 wieder. Also in den 11 Jahren muss man ja etwas tun, was den Stimmungsumschwung und vielleicht auch den Leistungsumschwung dann bewirkt. Und dann sucht man sich vielleicht einen Trainer aus, der ganz neue Wege geht. Das wäre dann wahrscheinlich Nagelsmann eher, als wenn man, ich übertreibe jetzt, Erich Ribbeck zurückholen würde. Also das ist etwas, da scheue ich mich allerdings davor, die Diskussion zu führen aus dem genannten Grund.
Günther, willst du was dazu sagen oder sagst du auch, wir warten lieber erstmal ab, würde ich dann auch verstehen.
Ja, ich muss momentan an einen Freund aus dem Eishockey denken, der mich vor ein paar Jahren mal anrief, ein Trainer, der sagte, du bist der Erste, der erfährt, wenn ich einen neuen Job kriege. Und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, du, ich habe einen neuen Job, aber ich kann dir noch nicht sagen, wo mein Vorgänger ist noch im Amt. Ich weiß nicht, ob es jetzt beim Fußball auch so ist, dass man schon eine Vorkehrung getroffen hat. Zu den Namen Julian Nagelsmann, kritisch, was würden die Bayern sagen? Ja, und es wäre halt doch ein gewisser Bayern-Block. Kannst du dann noch Manuel Neuer holen, wenn Julian Nagelsmann dann Bundestrainer wäre? Ging es mit Thomas Müller? Weiß ich jetzt nicht. Matthias Sammer ist halt seit 20 Jahren kein Trainer mehr. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen, dass der ins Gespräch kommt, weil da fehlt mir auch der Nachweis von irgendwas Aktuellem, was er geleistet hätte. Ja, er ist seit Jahren aus der Verantwortung. Er ist ein gewiefter Fernsehexperte. Er ist externer Berater bei Borussia Dortmund. Aber ich sehe jetzt nicht, dass es irgendeine Beratungsleistung gegeben hätte in letzter Zeit, die Borussia Dortmund wesentlich nach vorne gebracht hätte. Oliver Glasner ist vielleicht so der, der am ehesten für eine Einigung, für eine Einheit sorgen könnte, der auch so ein bisschen so eine Aura hat durch das, was er bei Eintracht Frankfurt geleistet hat. Er ist jetzt auch nicht, obwohl man sich dann getrennt hat, ist er jetzt nicht im klassischen Sinne gescheitert, sondern er hat was vorzuweisen. Auf der anderen Seite ein Österreicher als deutscher Bundestrainer.
Hätte einen Charme.
Ein Schmäh.
Ein Schmäh.
Einen Schmäh.
Pitt, du hattest gerade gesagt, in 11 Jahren soll Deutschland oder wird Deutschland statistisch wieder Weltmeister. Greift bis dahin das neue Konzept des DFB, die Jugendarbeit zu reformieren? Werden dann bis dahin wieder neue Talente nach oben gespült? Mein Sohn wäre in 11 Jahren 18, also der könnte durchaus eine tragende Rolle schon spielen.
Mein Sohn könnte tatsächlich auch Nationaltorwart sein, er ist auf dem besten Weg dann dahin. Also erstmal müssen wir die Flickdämmerung irgendwie mal lösen, aber im Hintergrund müssen natürlich, wie sagt man so schön, Weichen gestellt werden. Der DFB hat eingeladen für den 27. September, dort möchte Hannes Wolf sagen, wie es mit dem Kinder- und Jugendfußball weitergeht. Das ist ja umso brisanter, weil auf dem Unternehmertag in Essen Hans-Joachim Watzke das Nachwuchskonzept des DFB nicht nur scharf kritisiert, sondern sogar mit Spott überzogen hat. Also er wünscht sich oder er vermutet, dass es bald eckige Bälle gibt, damit den langsamen Kindern der Ball nicht wegrollt. Ja. Also so scharf hat sich ein Bundesliga-Boss gegen das Nachwuchskonzept des DFB noch nicht ausgesprochen, was ja umso brisanter ist, weil er selbst als Aufsichtsratschef der DFL ja auch DFB-Vizepräsident ist. Und ich habe mich schon gefragt, warum er sich erst jetzt äußert, wahrscheinlich, weil Matthias Sammer diese Woche schon mal gesagt hat, dass man sich Sorgen machen muss. Also da wird alles in Frage gestellt im Hintergrund, unabhängig vom Tagesgeschehen. Wie die Lösung aussieht, weiß ich natürlich auch nicht. Was ich weiß, ist, dass wir unbedingt einen Leistungsgedanken im Profifußball haben müssen und dass die Kinder und Jugendlichen auch dem Druck ausgesetzt sein müssen, weil wenn sie es nicht im Kindesalter lernen, wie sollen sie denn später als Profi dann den ganzen Stand halten? Den Namen tanzen kann man nicht bei einem Länderspiel, wenn man dann im Erwachsenenalter ist. Ich krieg's halt bei meinem eigenen Sohn mit. Da muss man auch psychisch dann gerüstet sein und das geht nur eben, indem man absolut diesem Auswahlprinzip im Jugendfußball dann auch auf Folge leistet. Aber wie die Lösung aussieht, weiß ich nicht. Aber Hannes Wolf wird uns das Ende September dann ganz offiziell im Namen des DFB verkünden.
Günther, wie siehst du die Abschaffung der Tabelle im Jugendbereich? Das ist ja im Grunde das einzige wirkliche Kriterium, wo dann ein Leistungsgedanke dann erstmal abgeschafft wird, weil Gewinnen und Verlieren und Tore gibt's immer noch.
Ja, es ist eine ideologische Frage und zwar schon seit längerem. Also ich kann mich erinnern, dass ich erstmals, ich glaube Anfang 2019, zu einer Versammlung des DFB für Medien eingeladen war. Da hat in der Frankfurter Arena im VIP-Raum Joti Schatzi-Alexio, Leiter Nationalmannschaft beim DFB, zusammen mit Tobias Haupt von der Akademie dieses neue Konzept vorgestellt. Also dieses Konzept köchelt jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich kriege das mit aus dem Amateurfußball. Da gibt es Leute, die sagen, das wäre der letzte Scheißdreck und ihr macht uns den Wettbewerb kaputt. Auf der anderen Seite sehe ich schon das Argument, dass man neben dem Spitzenfußball auch auf den Fußball in der Breite achten muss. Von dem lebt der DFB natürlich auch. Und dass es wirklich ein Problem ist, wenn eben Kinder aus diesem System Fußball rausfallen, weil sie einfach die Lust verlieren, weil sie nicht mitkommen. Also da muss man, denke ich, schon auch Spielformen finden, dass jeder am Fußball teilhaben und seinen Spaß haben kann. Das läuft vielleicht auch manchmal dem zuwider, was dann für die Spitze geplant ist. Also ich kann da auch keine Antwort geben in dieser stark ideologischen Frage. Ich finde es nur natürlich extrem seltsam von Joachim, von Aki Watzke, dass er in diesem Rahmen und auf diese Art und Weise jetzt was raushaut und im Grunde den Hannes Wolf, der gerade frisch in diese Position gekommen ist und mit großem Elan im Sportstudio, glaube ich, im Doppelpass hier überall dieses Konzept vorgestellt hat, da frage ich mich, warum wird es dann zuvor nicht irgendwie intern beim DFB besprochen, ob man das dann auch wirklich so macht oder ob man es noch irgendwie modifiziert. Also jedenfalls hat der DFB durch Aki Watzke jetzt wieder eine konträre, eine Position konträr zu sich selbst in der Öffentlichkeit geschaffen. Und man kann eigentlich nur den Kopf schütteln. Ich habe über Aki Watzke bei Twitter mal geschrieben. Er ist einer der weltweit führenden Produzenten von heißer Luft und da fühle ich mich heute wieder bestätigt.
Ihr beiden fabriziert natürlich keine heiße Luft, sondern sehr viel Wissen, sehr viel Kenntnis. Und Pitt, die Glaskugel, ich kann sie dir nicht ersparen. Wie geht's denn aus? Wird der Fluch der Graugänse am Wochenende bzw. am Samstag gegen Japan und am Dienstag gegen Frankreich dann doch endlich gebrochen?
Deutschland gewinnt gegen Japan 3-0 und spielt 2-2 gegen Frankreich.
Günther?
Benny Fuchs sagt immer, dass er ein guter Tipper ist und tippt 3-1. Ich würde mal sagen 2-0 gegen Japan und irgendwie ein Unentschieden 1-1 gegen Frankreich. Also von der Tendenz her ähnlich.
Dann lehne ich mich mal tierisch aus dem Fenster und mach's auch tatsächlich tierisch. Ich erwarte gegen Japan Hase und Igel und gegen Frankreich Kaninchen vor der Schlange. Wer jetzt wer ist, das sage ich nicht, weil dann müsste ich mich ja festlegen und das tue ich ja in diesem Podcast grundsätzlich nicht, damit Pitt das nicht am nächsten Donnerstag gegen mich verwendet.
Du bist mit allen Wassern gewaschen, ja? Ein ganz, ganz böser Mensch. Ganz, ganz böser Mensch, ja.
Wenn Makoto Hasebe noch spielen würde, hättest du statt Hase und Igel Hasebe und Igel
sagen können. Ah, das stimmt.
Dann wäre natürlich das Wortspiel perfekt geworden. Und ich glaube, das ist so gut, das löst meine 3 € Schuld jetzt.
Das stimmt. Du warst ja eh noch unter Bewährung, von daher, das war ja, genau. Das griff ja noch nicht.
Günther Klein ist entschuldet.
Entschuldigt und entschuldet.
So sieht's aus.
So soll es sein. Super. Viel Spaß beim Fußball, Günther. Viel Spaß dir, Pitt. Und bis nächste Woche.
Dankeschön. Tschüss. Ciao,
ciao. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.